Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten uns vorgenommen, wir wollten in der Passionszeit Geschichten, Texte auswählen, die uns zeigen, dass der ganze Weg Jesu von Anfang an ein Weg zum Kreuz war. Und da lese ich hier ein Wort aus Lukas 4, ganz aus der Anfangszeit vom öffentlichen Auftreten des Herrn Jesus. Da ist er in der Synagoge in Nazareth und spricht. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm. Sie stimmten ihm zu und wunderten sich der holdseligen Worte, die aus seinem Munde gingen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Verzeihen Sie, dass ich so heiser bin, aber das gehört augenblicklich zur Jahreszeit. Wie eine Blume im Knopfloch im Sommer. Meine Freunde, das haben wir alles schon erlebt. Da war es 5 Tage schönes Wetter und dann hat die Familie gesagt, also Sonntag fahren wir raus. Oder die Abteilung. Und dann wurde das Fahrrad gewienert oder das Auto gewaschen. Und dann hoffentlich hat man überlegt, wo gehen wir dann am Sonntag in die Kirche? Gehört das bei Ihnen dazu? Bitte. Ein Sonntag ohne Gottes Wort ist ein missbrauchter Sonntag. Das gehört zum Geboten Gottes, du sollst den Feiertag heiligen. Darf ich Ihnen einen Tipp geben, wenn Sie in eine Gegend fahren, wo also weit und breit kein Gottesdienst ist, da steckt der Vater sich eine gute Predigt ein, die können Sie am Büchertisch kriegen und hält mit der Familie im Gottesdienst. Da singen Sie, liest er die Predigt vor, kann man es machen, nicht? Also, ich muss zurück zu meiner Fahrtvorbereitung. Mutter, die je nach Bedarf macht Proviant fertig. Ich sehe das bei den Jungs, Kartoffelsalat in der Dose. Und dann, wenn man am Sonntagmorgen aufsteht und schaut aus dem Fenster, dann pladert der Regen. Wettersturz, Wetterumschlag, haben wir alles schon erlebt. Ist eine scheußliche Sache. Da sinkt die Stimmung auf Nullpunkt. Und bei alten Männern wie mir meldet sich alte Ischias und Rheumatismus. Pläne fallen ins Wasser und der jüngste Junge wird verriesig. So ein Wetterumschlag ist eine scheußliche Sache. Nun, meine Freunde, es gibt solch einen Wetterumschlag, so einen plötzlichen, auch im geistlichen Leben. Ich rede nicht vom geistigen Leben, so Goethe und Pascal, so vom geistlichen, wissen Sie. Das heißt, im Leben, das vom Geiste Gottes gewirkt ist, Leben mit Gott, da gibt es auch solchen Wetterumschlag, solche plötzlichen Wetterstürze. Das, wo vorher ein blauer Himmel der Gnade Gottes sich spannte, auf einmal Regen, drüber Himmel, Dunkelheit ist. Lassen Sie uns heute Morgen anhand dieses Textes sprechen von solchem Wetterumschlag der Herzen. Ich bleibe dabei, dass ich 3 Teile habe, bis an mein Ende. Vom Wetterumschlag der Herzen. Erstens, ich muss Ihnen die Geschichte vom Wetterumschlag der Herzen erzählen. Die haben wir hier in Lukas 4. Erstens, die Geschichte vom Wetterumschlag der Herzen. Ich pflege, wenn ich was erzähle, zu sagen, Jungs, setzt euch gemütlich hin, jetzt erzähle ich. Der Herr Jesus kommt nach Nazareth, dem kleinen galiläischen Städtchen, in dem er seine Jugendjahre verbracht hat. Das gibt eine Aufregung. Der Schweizer Dichter Dürrenmatt hat ein Stück geschrieben, Besuch der alten Dame. Sie lächeln und beweisen ihre literarische Bildung. Da wird geschildert, wie ein Mädel, geschändet und arm, aus einem Dorf eines Tages verschwunden ist. Man ist froh, dass sie weg ist. Und nach Jahrzehnten kommt sie nun zurück. Als millionenschwere, glaube ich, Amerikanerin. und bringt nun das ganze Dorf durcheinander. Da wird auf einmal Vergangenheit aufgedeckt und so. Meine Freunde, genau so ging es zu, als Jesus nach Nazareth kam. Da war er als Kind gewesen. Und nun steht im Vers vorher, das Gerücht von ihm erscholl in alle umliegenden Orte. Und er ward von jedermann gepriesen. Ohne Rundfunk und Presse, nicht? Jeder kannte ihn auf einmal. Und nun kommt er nach Nazareth. Können Sie sich vorstellen, wilde Aufregung im Kopf. Kann verstehen, dass an dem Sabbat die Synagoge, ich hätte beinahe gesagt, an dem Sonntag, der Saal im Weigelhaus, nicht wahr? So müssen Sie sich vorstellen. Sabbat, Synagoge, der Saal rammelvoll ist. Jeder will diesen großen Zeitgenossen hören, der als Kind unter ihm gelebt hat und hat es gar nicht gemerkt, dass er bedeutend war. Man kann es kaum erwarten, bis der Rabbi endlich mit seiner langen Predigt fertig ist. Und dann ist die Synagoge so, dass sich Männer zu Wort melden konnten, die was sagen wollten. Und nun kommt der Augenblick, wo Jesus sich meldet, nach vorne geht, dem Synagogendiener sagt, gib mir das Buch des Propheten Jesaja. Und dann liest er eine der herrlichsten Verheißungen, wo gleichsam Jesaja den kommenden Messias sprechen lässt von der Heilszeit. Der Herr hat mich gesandt, zu verkündigen die Frohbotschaft den Armen, zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gefangenen des Teufels, dass sie los sein sollen, den Blinden, dass sie richtig sehen. Und er schließt, der Herr hat mich gesandt, zu verkündigen das gnädige Jahr des Herrn. Nun, meine Freunde, die Leute in der Synagoge verstanden das Wort besser als wir, die biblische Wahrheit nur leider so sehr oberflächlich kennen. Und darum muss ich das eben kurz erklären, was das für ein Wort war, das Jesus da gelesen hat. Der Herr hat mich gesandt, zu verkündigen das gnädige Jahr Gottes. Was heißt das gnädige Jahr Gottes? Sehen Sie, in Israel gab es eine wundervolle Ordnung, können Sie 3. Mose nachlesen, dass alle 50 Jahre ein sogenanntes Halljahr oder Gnadenjahr oder Heilsjahr ausgerufen wurde. Da töten am Neujahrstag die silbernen Trompeten vom Tempel. Und in diesem Halljahr, dem Heils, worum es Hall war, weiß ich nicht, Gnadenjahr, da wurde alles in Ordnung gebracht, was in 50 Jahren durcheinander geraten war. Das heißt, Männer aus Israel und Frauen, die in Sklaverei gekommen waren, wurden freigegeben. Wenn einer aus Not sein Haus oder einen Acker verkauft hatte, dann bekam er ihn da einfach für lau zurück. Verzeihen, das ist Essener-Deutsch, ja. Also, Sie verstehen, sind ja Essener. Und wer nicht Essener ist, hat selbst in Schule. Auch wieder Essener-Deutsch. Ich bekam es zurück. Verstehen Sie, es wurde gewissermaßen wieder der Zustand vom Anfang hergestellt, als sie das Land einnahmen. Jede Sippe kam zu ihrem Besitz. Wer gefangen war, wurde frei. Das Gnadenjahr. Nun sagt Gott mit diesem Wort, nicht nur unter euch ist alles durcheinander geraten, sondern zwischen mir und euch ist alles in Durcheinander. Wissen Sie das eigentlich? Da sagt Gott, zwischen euch und mir ist alles durcheinander. Eure Sünden scheiden euch von eurem Gott und scheiden euch voneinander. Sünde macht so grausam einsam. Nicht umsonst, dass wir alle so einsam sind. Sünde trennt voneinander zu. Gott sagt, alle sind durcheinander seit dem Sündenfall. Ihr könnt die Berge von Schuld nicht abtragen. Und ihr könnt euer böses Wesen nicht ändern, sagt er. Kann auch ein Parder seine Farbe ändern, könnt ihr auch nicht. Und mein gerechter Zorn liegt wie eine dunkle Wolke über euch, dass ihr mich gar nicht mehr erkennen könnt. Und die ganz blind unter euch sagen, Gott ist gar nicht mehr da. Nun, sagt Gott, will ich ein Halljahr machen, ist natürlich bildlich gesprochen ein Jahr, eine Heilszeit kommen lassen, wo der alte Zustand wiederhergestellt werden soll, wie er im Paradiese war, wo ihr meine Kinder werden sollt und ich will euer Gott sein, wo verlorene Söhne nach Hause kommen dürfen und Schuldberge weggetragen ins Meer geworfen werden. Und das will ich tun durch den, den ich sende. Der spricht, der Herr hat mich gesandt, zu verkündigen, auszurufen, zu trompeten, die Heilszeit, das Halljahr Gottes. Verstehen wir, diese Stelle liest Jesus vor. Die Leute, was ich Ihnen erklärt habe, verstanden die Atempo, nicht? Die kannten die Bibel. Und dann setzt sich Jesus, gibt das Buch zurück, setzt sich auf den Predigtstuhl. In der Synagoge wird sitzend gepredigt. Und es ist eine große Stille in der Synagoge in Nazareth. Es heißt in der Bibel, ich kann es oft so wunderschön sagen, alle Augen waren auf ihn gerichtet. Und dann sagt Jesus in diese Stille hinein, diese Heilszeit ist jetzt, heute angebrochen. Was der alten Väter scharfhöchster Wunsch und Sehen war, was sie geprophezeit, ist erfüllt. Heute ist diese Schrift erfüllt in eurer Ohren. Gott hat mich nämlich gesandt, damit die Heilszeit anbricht. Und nun legt er ihm das aus. Ah, ich höre das förmlich, wie er sagt, wendet euch zu mir, so werdet ihr errettet. Verlorene Söhne können nach Hause kehren, ins Paradies zurück. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich bin die Tür, geht durch mich ein. Und das ist also wundervoll, wie in dieser Synagoge in Nazareth dieses Wort durch die Herzen geht. Sie sagen, das ist eine schöne Botschaft. Frieden mit Gott, Vergebung der Schuld, Kindschaft bei Gott. Das ist ja herrlich. Sie gaben Zeugnis davon in ihren Herzen, wissen Sie. Das ist eine frohe Botschaft, eine herrliche. Es heißt hier, dass es holdselige Worte seien. Das heißt wörtlich da im Griechischen, Gnadenbefrachtete, so könnte man es übersetzen. Wie Schiffe, die befrachtet sind mit einem höchsten Wort. Gnadenbefrachtete Worte. Und meine Freunde, und in dem Moment kommt der Wettersturz. Kommt der Wetterumschlag. Für den das Erschütternde ist mitten im Vers. Mitten in dem Vers. Da, wo alles gepackt ist und von Jesus angezogen. Und wie aufgeht, wie schön das ist, Kinder Gottes werden, Vergangenheit ausgelöscht. Da ist einer, der reibt sich die Augen und sagt, das ist nicht, was ich höre immer, Sohn Gottes, Messias. Das ist doch der davon und nicht, den kennen wir doch. Der ist der Sohn vom Zimmermann Josef. Da hinten sitzt seine Mutter und da seine Brüder. Und auf einmal geht das Wort durch, das so laut geflüstert wurde. Und jeder reibt sich die Augen, als wenn er aufwacht und sagt, ja natürlich, das Ganze ist ja dummes Zeug. Das ist ja dummes Zeug. Ist ja nicht Josefs Sohn. Der verstorbene Zimmermann Josef, von dem stammt er, vom Heilszeit Gottes, Quatsch. Und im Augenblick klappen die Herzen zu. Das ist das Tolle, wie das hier mitten in dem Vers geschieht, darf ich mal lesen. Sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich der holdseligen Worte, die aus seinem Munde gingen. Und sprachen, ist er nicht Josefs Sohn? Und dann beginnt plötzlich dieser Umschlag. Mitten im Vers. Die Herzensläden klappen hörbar zu, oder soll ich sagen, modern, die Jalousien gehen runter. Und da sagt Jesus harte Worte. Er sagt, es ist immer dasselbe bei euch. Zu Elias Zeiten, da haben die Witwe zu Zarphat, die Heiden, die glaubten, aber ihr nicht. Da werden sie wild. Was willst du, Zimmermannssohn, uns hier einen Spiegel vorhalten? Hast du ein Recht dazu? Es gibt einen Tumult, sie springen auf, sie greifen nach ihm, sie reißen ihn aus der Synagoge hinaus. Sie wissen selber nicht mal, wenn Pöbel zusammenhandelt. Verstehen Sie, 15 Gehirne gibt nicht 15 Mal Verstand, sondern gar kein Verstand. Ist Ihnen das klar? Gucken Sie Politik. Eins ist nicht hart, die Masse hat es nie. Und dann reißen sie durch die Straßen durch, Und da hat sie eben so einen Felsen gebaut, ich bin noch nicht da gewesen, aber es sind ja Leute aus Israel hier, die wissen das wohl nicht. Auf den Felsen gebaut, da geht es steil runter. Sie schicken sich eben an, in den Felsen runter zu stürzen. Und dem Augenblick, da richtet er sich auf, majestätisch, sie fahren zurück. Das heißt hier ganz merkwürdig, und er ging mitten durch sie hindurch hinweg. Ich sehe auf einmal, wie diese göttliche Majestät von ihm ausgeht, ging mitten durch ihn hinweg. Meine Freunde, das ist die Geschichte vom geistlichen Wettersturm, vom geistlichen Wetterumschlag. Das fängt an wie ein geistlicher Frühling. Sie gaben Zeugnis, wie Gnadenbladen seine Worte sind. Und dann bricht der Wintertag herein mit Frost und Kälte und Sturm und Hass und Mordgedanken gegen den Sohn Gottes, die dann endlich realisiert werden, als sie ihn ans Kreuz schlagen. Und nun muss mein zweiter Teil kommen. Wetterumschlag der Herzen. Wir müssen jetzt fragen, wie kommt solch ein Wetterumschlag der Herzen zustande? Wie kommt solch ein Wetterumschlag der Herzen zustande? Es gibt ein altes Volkslied, von anderen Dingen redet. Das heißt so, es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie ewig neu. In dem sie just passiert, dann bricht das Herz dabei. Das könnte man hier wirklich sagen. Die Geschichte vor 2000 Jahren passiert. Ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie ewig neu. Meine Freunde, davon kann ich als alter Jugendpfarrer ein Lied singen. Dass junge Menschen ihr Herz für den, den Gott gesandt hat, aufgeschlossen haben. Dass sie fröhlich wurden über ihrem Heil. Dass sie anfingen, für Jesus zu arbeiten und zu zeugen. Und dann plötzlich über Nacht und Wettersturz aus, blieb zu Ende. Oh, es hat prominente Leute gegeben, die ich Ihnen jetzt vorführen kann. Ich will nur zwei nennen, die in meinen Gesichtskreis getreten sind. Als ich nach Essen kam vor 40 Jahren, da war in aller Munde ein großer Revolutionär namens Max Hölz. Ein fugöser Freidenker und Atheist. Er ist dann nach Russland gegangen im Jahr 1933 und ist dort sehr geheimnisvoll umgekommen. Dieser Max Hölz war als junger Mann einer der eifrigsten Mitglieder im CVJM in Dresden unter dem Generalsekretär, dem gesegneten Generalsekretär Liebsen. Liebsen hat mir selber erzählt, was der Max Hölz für eine Freude an der Bibel und Evangelium hat. Und dann, an einem Tag ist zu Ende. Er hat selber erzählt in seiner Biografie, welcher Tag das war, wo er in London als junger Kaufmann stift von seinen Freunden mitgenommen wird in üble Häuser. Und ich hatte nicht den Mut, Nein zu sagen. Und das war die Stunde, wo der Wettersturz kommt, wo er den Heiland verleuchtet und dann ganz blind, völlig kurzweilig. Oder ich denke an einen Mann wie Robert Ley, die Alten, die das Nazireich miterlebt haben, haben gekannt. Der Mann, der in jeder Rede Gott lästerte, der als junger Mann in Waldbröl im Ohrbergischen mit Freuden und Eifer an den Gebetsgemeinschaften der Gläubigen teilnahm. Und dann kommen sie an die Macht und im Augenblick ist zu Ende. Judas hat Jesus für 30 Silberlinge verkauft, er für den Kosten an der Macht. So was auch. Und ich bin überzeugt, dass sitzen hier in der Kirche jetzt, Leute, von denen man sagen kann, du hast die erste Liebe verlassen. Da war mal eine Zeit, wo man brannte für Jesus, wo man offene Augen hatte für den Gekreuzigten. Aber inzwischen ist man ein ausgebrannter Krater. Man geht noch in Gottesdienst. Man ist das so gewohnt, aber so ein ausgebrannter Krater. Ich appelliere an die, die hier sitzen, so, bei denen der Wettersturz stattgefunden hat. Da haben wir 1000 Gründe. Man denkt dann anders immer als Junge denkt, oder Pietismus ist beigelaufen, das passt man nicht. Irgend solche dummen Worte nicht. In Wirklichkeit ist es gewesen wie in Nazareth. Wie kommt so ein Wettersturz zustande? So ein geistlicher Wetterumschlag. Meine Freunde müssen nur sehen. Wie kommt es zustande? Kommt so zustande, dass die Vernunft gegen unseren Glauben protestiert. So war es hier. Sie waren gepackt und fasziniert von den gnadenbeladenen Worten. Auf einmal meldet sich die unerleuchtete Vernunft. Das ist doch Josefs Sohn. Das stimmt ja nicht. Die Vernunft irrt sich dauernd. Die unerleuchtete Vernunft. Aber sie ist laut, sie hat eine Klappe, wie in Berlin hätte ich beinahe gesagt. Verstehen Sie? Sie schreit laut. So war es hier. Das ist doch Josefs Sohn, das stimmt doch gar nicht. Gottes Sohn, das ist doch ein Mythos, den die Theologie längst widerlegt hat. Auferstehung der Toten, das ist doch nur ein Symbol. Und die Vernunft meldet sich und Wettersdorf. Wie viele junge Menschen, die nun auf mich einreden mit vernünftigen Worten menschlicher Weisheit. Und ich könnte nur weinen. Du hast die erste Liebe deinem Heiland verlassen. Die Vernunft. Oder es meldet sich und protestiert gegen solch eine Beeinflussung durch Jesus, unser böses Herz, unser Wille. Unser Wille. Meine Freunde, da geht es etwa so. Wie schön. Jesus will mich zum Kind Gottes machen. Vergebung der Sünden, so schön. Er will den alten Zustand herbeiführen, dass ich wie Adam und Eva mit ihm in Frieden lebe. Ja, aber halt. Da müsste ich ja vor seinen Augen leben. Das will ich ja gar nicht. Ich will meinen Streit und meine Unreinigkeit und meinen Ehebruch und meine Lügereien und meine dunklen Finanzgeschichten und meine Lieblosigkeiten ja festhalten. Nein, das will ich nicht. Vor Gottes Augen leben. Da kommt der Wettersturz. Das kostet zu viel, Kind Gottes zu werden. Das will ich nicht. Nicht von nun oder böse Wille. Es gibt zarte Gewissen. Zarte Gewissen, Gott sei Dank. Es gibt zarte Gewissen, aber auch die können solch einen Wettersturz herbeiführen. Da heißt es auf einmal, und ja, als junger Kerl habe ich geglaubt, aber ich kannte mein eigenes Herz nicht. Inzwischen habe ich entdeckt die Abgründigkeit meiner Verlorenheit. Ich habe in Abgründe in meinem Herzen entdeckt. Mag sein, dass Jesus ins Paradies zurückführt, aber nicht mich. Meine Schuld ist zu groß. Ich bin zu labil. Für mich kann das nicht gelten. Trotz aller Gnadenjahre Gottes. Und schon ist der Wettersturz da. Die Vernunft, der böse Wille, unser Gewissen, das uns anklagt. Ja, vielleicht der Teufel selber. Meine Freunde, wenn Jesus seine Gnadenzeit verklärt, dann ist in der Hölle Alarm. Wenn ein junger Kerl oder auch meinetwegen noch ein Alter, was selten vorkommt, anfängt sich für den Heiland zu öffnen, für das Licht seiner Gnade, ist in der Hölle groß Alarm. Wenn Jesus seine Gnadenzeit verklärt, dann klingeln alle Glocken der Hölle und alle roten Lappen gehen an. Und dann sorgt der Teufel dafür, wie in Nazareth, dass der schöne Geistesfrühling zu Ende geht und alle zarten Pflänzlein des Glaubens erfrieren. Und so kommt es dann, dass Menschen, die so einen schönen Anfang gemacht haben, nicht zu einer Bekehrung kommen, nicht zu einer richtigen Wiedergeburt kommen, nicht zu einer richtigen Wiedergeburt kommen, dass sie nicht auf den Felsen des Heils kommen und singen können, er hat meine Füße auf den Fels gestellt, dass ich gewiss treten kann. Sie haben den Felsen des Heils mal gesehen, aber sie sind nie draufgekommen. Und mein Herz ist bewegt von dem Gedanken daran, wie viel von ihnen nah daran waren. Und bei wie viel von ihnen solch ein Wettersturz kam, durch die Vernunft oder durch das böse Herz oder durch ein Gewissen, das sich zu laut schrie, dass man glaubt, dass Jesus größer ist als unsere Sünde oder durch den Teufel einfach. So kommt es zu diesem Wetterumschlag des geistigen Lebens. Jetzt muss ich noch ein drittes sagen. Wetterumschlag der Herzen. Wir hörten die Geschichte vom Wetterumschlag. Ich sagte, woher er kommen kann. Und jetzt möchte ich Ihnen als drittes den Mann zeigen, bei dem es solch ein Wetterumschlag des Herzens nie gibt. Der Mann, bei dem es einen Wetterumschlag des Herzens nicht gibt, der im Mittelpunkt steht, das ist Jesus. Meine Freunde, ich bin so glücklich, dass ich ein Heiland verkündigen darf, der sich in 40 Jahren, wo ich predige, nicht geändert hat. Nicht geändert hat. Jesus, bei dem gibt es keine geistlichen Wetterstürze. Sehen Sie, ich habe diesen Text ja gewählt, weil ich Ihnen in der Passionszeit zeigen will, dass alle Geschichten von Jesus eigentlich auf das Kreuz hingehen. Jesus ging vom Anfang als Zwölfjähriger auf das Kreuz von Golgatha los. Das ist ihm wichtig, diese Hingabe seines Lebens. Ich bitte Sie, wenn Sie ein Christentum haben, wo das Kreuz Jesu nicht im Mittelpunkt steht, haben Sie ein falsches und verzerrtes. Beten Sie darum, dass das Kreuz Jesu versteht. Das ist das Wichtigste, das Wichtigste. Hat mir neulich einer gesagt, das Leben Jesu ist wichtiger als sein Sterben. Sage ich, niemals! Es gibt kein Leben Jesu, wenn nicht zuvor dein Sterben da ist und wenn ich das geglaubt und ergriffen habe. Jesus geht auf sein Kreuz los von Anfang an. Nun sehen Sie, in dieser Geschichte konnte Jesus seinen Ausgang gewissermaßen vor Augen sehen. So wird sein. Die Menschen werden Augenblick mir zufallen. Und wenn es ernst ist, dann fallen sie ab. Und dann werden sie mich in den Tod stoßen. Wie auf dem Felsen, aber ernst, am Tod, am Kreuz. Und dann wird es wie in Nazareth sein. Ich gehe am Ende mitten durch sie hindurch weg, wenn ich von Toten auferstehe. Da geht er mitten durch sie hinweg. Er sieht seinen Weg hier gleichsam abgespiegelt. Und da könnte ich mir erdenken, dass Jesus sagt, was lohnt sich, es weiterzumachen? Ich gebe auf. Und sehen Sie, bei ihm gibt es keinen Wettersturz. Er geht weiter auf das Kreuz los. In der ewigen Welt wurde es beschlossen, geh hin, mein Kind, und nimm dich an der Sünder, die ich ausgetan habe. In der ewigen Welt wurde es beschlossen, da wird der Mensch, und dann geht er stur auf dieses Kreuz von Golgatha los. Und da wollen wir jetzt auch miteinander noch hingehen. Lassen Sie uns jetzt unter Jesu Kreuz stehen. Sehen Sie hinauf auf den Mann mit der Dornenkrone. Der bewahrt Sie vor dem geistlichen Wettersturz. Solange Sie auf den gekreuzigten Heiland sehen können, werden Sie diesen Rückfall und Abfall nicht erleben. Welche auf ihn sehen, deren Angesicht wird nicht zuschanden. Die werden erquickt. Oh, ich bitte, sehen Sie auf den Mann von Golgatha mit der Dornenkrone, mit den angenagelten Händen. Wir gehören zum Westdeutschen Männerbund, unsere Arbeit hier. Und der Westdeutschen Männerbund hat einen Jugendsekretär nach Ghana geschickt, uns Kerl, einen getanen Burschen, der in Ghana an den vielen höheren Schulen und Lehrerseminaren jetzt, also Hochschulgruppen, das Evangelium bildet. Eine wundervolle Arbeit. Und da schrieb er uns im letzten Bericht, wie er in den Volta-Bergen, im früheren Togo, bei den Ewenegern, einen Gottesdienst macht. Die Kirche ist rammelvoll. Und dann kommt der Flüsterhäuptling, in einem wundervollen Prachtgewand. Die Kerle, die haben also Gewänder, wissen Sie, goldgestickt und so. Und vor der Tür dieser kleinen Kirche legt der Häuptling sein Prachtgewand ab. Und legt seine Sandalen ab. Und kommt wie jeder arme Neger in die Kirche. Hat mir doll imponiert. Da habe ich gedacht, bitte kommen Sie so zu Jesu Kreuz. Legen Sie Ihre eigene Gerechtigkeit, Ihren blödsinnigen Hochmut, Ihre Einbildung, Ihre großen Gedanken, legen Sie ab und gehen Sie wie der Häuptling vor Jesu Kreuz. Und schauen Sie da hinauf. Und Sie werden keinen geistlichen Wettersturz erleben. Und die unter Ihnen, die ihn erlebt haben, die mittendrin sind, die im Tief sind, die ausgebrannte Krater sind, denen möchte ich jetzt ganz besonders noch ein Wort sagen. Schauen Sie aus allem Tod Ihres Herzens auf diesen Jesus für uns gekreuzigt. Schauen Sie ihn an. Blickt auf mich, aller Welt Enten, ruft er, so werdet ihr errettet. Wenn Ihre Vernunft rebelliert, schauen Sie ihn an, er ist uns von Gott gemacht zur Weisheit. Wenn ihr Gewissen sagt, aber ich sünde doch nicht, er ist uns von Gott gemacht zur Gerechtigkeit. Wenn der Teufel schreit, du doch nicht, und sie fest und zurückhält, er ist uns von Gott gemacht zur Erlösung. Wenn Ihr böses Herz rebelliert und sagt, ich kann es nicht, ich will es nicht, schauen Sie ihn an, den Mann am Kreuz. Er ist uns von Gott gemacht zur Heiligen. Verstehen Sie? Schauen Sie auf Jesu Kreuz. Ich kann Ihnen mir sagen, das Evangelium besteht darin, der Sohn Gottes starb für Sie. Er wurde niedrig und wurde arm für Sie. Er trug Ihre Schuld, er bezahlt Ihre Sünden. Er nahm Ihre Schwachheit auf sich, das ganze Evangelium. Aber Sie müssen hinschauen und Sie werden sehen, neues Leben, der fließt in Ihr Herz hinein. Ich muss noch mal von dem Ewig-Gottesdienst da in Ghana erzählen. Der Mann schrieb uns von diesem Gottesdienst, wo der Häuptling seine Kleider abgelegt hatte. Sie hätten dann immer wieder ein Lied gesungen. Das wäre ein paar Mal vorgekommen. Das hätte ihm so Eindruck gemacht. Ruhig ein Negersong, nicht? Unter den Toten würden protestieren, aber immerhin hat ihm Eindruck gemacht. Und mir auch. Wo immer ein Refrain vorkam, sie dreh, Jesus. Das heißt zu Deutsch, spring auf für Jesus. Spring auf im Glauben. Sie dreh, Jesus. Lieben Freunde, bitte nicht einen geistlichen Wettersturz, nicht einen Abfall, sondern schau auf Jesu Kreuz und dann im Glauben, sie dreh, Jesus, spring auf für Jesus und wandle in der Kraft des Herrn, Herrn. Wir wollen beten. Ach Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Evangelium nicht große moralische Forderungen sind und nicht Forderungen, die wir nicht erfüllen können, Appelle, sondern dass ein Evangelium spricht, wie du dein Blut vergießt und dass hier alles Heil für uns enthalten ist. Öffne uns die blinden Augen, dass wir in der Passionszeit auf dein Kreuz sehen lernen. Amen.